Es ist Ende Januar. Das hier ist der Brotherly Talk, euer Philadelphia Eagles Podcast. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Hey, und wir hoffen, ihr habt auch so ein Lächeln im Gesicht gerade wie wir. Gibt ja wirklich allen Grund dazu. Ich meine, überleg mal, wenn es bescheidener gelaufen wäre gegen die Washington Commanders am vergangenen Sonntag, hätten wir heute auch eine Folge aufzeichnen können, in der wir uns wahrscheinlich drüber unterhalten hätten, weiß ich, wie die Karriere von Darius Slay und Brandon Graham zu Ende gegangen ist und in welchem Hotel Jalen Hurts in Cancun untergekommen ist und ob AJ Brown gleich nebenan wohnt oder weiß nicht, oder ganz weit weg und wer in der kommenden Saison den Platz von Kellen Moore einnimmt. Machen wir aber nicht, denn, und es ist echt so cool und so richtig kann ich es immer noch nicht glauben, ehrlich gesagt, die Philadelphia Eagles sind zurück auf der ganz großen Bühne. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren gewinnen sie die NFC Championship und ziehen in den Super Bowl ein. Und es geht natürlich gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs. Oder sollte ich vielleicht sagen, gegen Carson Wentz und die Kansas City Chiefs. Ist ja auch eine Geschichte. Egal. Eagles-Chiefs, das Revenge-Game. Unfinished Business. Der Super Bowl, den keiner will, wir aber schon. Wie die Eagles das Ticket nach New Orleans gelöst haben, erzählen wir euch heute in aller Ruhe mit allen Storylines, die dazugehören. Vorher mache ich das, was ich immer mache zu Beginn unseres Podcasts, obwohl ich es heute wahrscheinlich gar nicht machen müsste. Ich mache es aber trotzdem. Es ist und bleibt nämlich eine wichtige Frage. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
Diese Frage ist in dieser Woche sehr, sehr einfach zu beantworten. Ich glaube, jeder Fan der Philadelphia Eagles wird überglücklich sein. Ich meine, wie oft kommt das vor? Ich meine, wir haben jetzt das große Glück, dass wir in den letzten 10 Jahren dreimal eine Super Bowl-Beteiligung der Philadelphia Eagles gesehen haben. Es gibt viele Teams da draußen, Grüße gehen raus an Detroit, die das noch nie gesehen haben. Von daher bin ich sehr, sehr happy. Ich glaube, ihr da draußen auch. Und was war das für ein Spiel? Wir haben, Flo, du hast es erwähnt, viel zu besprechen heute. Es wird eine Folge mit sehr vielen Glückshormonen und ich hoffe und bin mir sicher, ihr werdet da draußen genauso viel Spaß haben wie wir, dieses historische Spiel und dieses historische Ereignis nochmal gemeinsam Revue passieren zu lassen.
Tim macht gleich historisch draus, finde ich gut. Glaubst du eigentlich, dass wir jetzt
ein paar mehr... Ja, was, wenn nicht historisch, Flo? Was, wenn nicht historisch?
Nein, natürlich ist das historisch. Ganz sicher. Glaubst du eigentlich, dass wir jetzt ein paar mehr Eagles-Fans und damit vielleicht auch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer hier im Podcast haben nach dem NFC-Championship-Game? Ich meine, immerhin gab es 55 Punkte offensiv und jede Menge Highlights. Oder wird jetzt noch mehr gehatet und alle finden die Eagles doof, weil der Tuschpush zum Rugby gehört und in der NFL nicht zu suchen hat?
Du, es gibt ja immer diesen Spruch, den kennt ihr ja alle da draußen, no one likes us, we don't care, ist ja so ein bisschen auch zumindest der Fanleitspruch der Philadelphia Eagles, sicherlich nicht der offizielle Claim der Philadelphia Eagles, das ist auch natürlich, und man sonnt sich gerne drin, ich kenne es ja selber auch bei uns aus dem Fußball, ne, mit der Eintracht, da gibt's das ja auch, aber, und das haben wir da ja auch gesehen, natürlich hast du den harten Fan-Kern und natürlich sind wir beide und auch die meisten von euch da draußen nicht erst Fans der Philadelphia Eagles, seitdem sie das letzte Mal den Super Bowl gewonnen haben, sondern natürlich auch schon länger, man ist auch mal durch das Tal der Tränen gegangen. Das macht ja auch einen richtigen Fan aus und diese Emotionen, damit du eben jetzt, so wie wir beide, so glücklich ist, dass man jetzt im Super Bowl steht und diesen Titel, die Vince Lombardi Trophy holen kann, das fühlst du und spürst du mehr, wenn du auch mal durch das Tal der Tränen gegangen bist. Selbst die Fans, die neu dazugekommen sind, und jeder ist willkommen, darauf komme ich nämlich gleich nochmal, die vielleicht dann auch erst seit 2, 3 Jahren Fans der Philadelphia Eagles sind, selbst die sind ja letztes Jahr schon im zweiten Teil der Saison durch ein Tal der Tränen gegangen. Wenngleich man trotzdem in die Playoffs gekommen ist, war das ja doch dann relativ grauenvoll, wie die Saison vorbeigegangen ist. Von daher, das vielleicht mal kurz vorneweg, es ist dieser Spruch, ja, no one likes us, we don't care, ist natürlich dahingehend nicht ganz richtig. Und ich habe gerade heute erst wieder Statistik gesehen. Die Philadelphia Eagles zusammen mit den San Francisco 49ers haben den meisten Auswärtssupport in der kompletten NFL. Und das liegt natürlich nicht daran, dass sicherlich ein paar, aber dass die Philadelphia Eagles-Fans da aus Pennsylvania quer durch die USA fliegen, um die Spiele zu sehen, sondern es gibt eben Eagle-Fans everywhere. Also von daher ist es natürlich etwas, wo man so uns gegen den Rest der Welt, das schweißt ja auch zusammen, das will ich nur kurz zu bedenken geben, so schlimm in Anführungszeichen ist es ja nicht, dass die Fans der Philadelphia Eagles da ganz, ganz wenig und ganz, ganz kleine sind. Aber, und jetzt komme ich auf deine sehr berechtigte Frage zurück, natürlich bringt der Erfolg und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, auch die Airtime im deutschen Fernsehen überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass mehr Leute überhaupt merken, wie cool eigentlich die Philadelphia Eagles sind. Und mir persönlich, ich kenne die Diskussion auch nach dem Motto, ja, ist doch viel cooler, ich war schon immer Fan und die neuen Fans, die Erfolgsfans will ich doch gar nicht haben. So habe ich auch im Fußball nie getickt, weil ich freue mich doch persönlich, wenn mehr Menschen sehen, wie cool eigentlich die Stadt ist, das Team ist, für das wir uns da wirklich jede Woche begeistern können. Von daher sehe ich es sehr positiv und ganz bestimmt ist es so, dass durch die Leistungen der Eagles von Saquon Barkley mit, gefühlt hat er jetzt ja schon fast jeden Rekord gebrochen, zu einem kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, den er jetzt noch brechen kann, wird das sicherlich so sein, dass ein paar dazu kommen. Aber die sind herzlich willkommen und ich persönlich freue mich darüber. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Und du hast charmant den Tuschpush mal außen vor gelassen. Ich möchte dazu trotzdem noch einen Satz verlieren. Ich meine, ohne Tuschpush hätte es die lustigen Flugeinlagen von Frankie Louvo auch nicht gegeben hier in dem Spiel. Ne? Der wollte halt auch mal ein Adler sein. Verstehe ich. Und der 50-Burger, den es von den Eagles gab, 55 Punkte waren es ja am Ende, ist so tief in den Playoffs echt unglaublich. Nur ein einziges Mal haben die Eagles in ihrer Franchise-Geschichte mehr Punkte in den Playoffs erzielt. 1995 war das. Da gab es ein 58-37 gegen die Detroit Lions. So, Tim, ich habe eben schon gesagt, es gibt eine Menge Storylines aus dem 55-23-Sieg gegen die Commanders, über die wir uns heute unterhalten können und auch wollen. Wir gehen auch gleich wie gewohnt durchs Spiel, ne, für euch da draußen. Ich werfe trotzdem jetzt schon mal so ein paar Stichpunkte, ein paar Zahlen und ein paar Namen rein. Und du kannst ja mal direkt sagen, was dir dazu einfällt, okay? Also kann auch eine Emotion sein oder ein Wort. Und am Ende kannst du ja noch sagen, ob ich was vergessen habe oder ob dir auch noch was einfällt. Ihr da draußen macht gerne mit, es geht los. Turnover und die Kunst des perfekten Punch-Outs.
Defense der Philadelphia Eagles.
22 Forced Fumbles dieses Jahr. Kleine Statistik.
Völlig absurd. Also das, völlig, was die Jungs da abgeliefert haben, der Peanut Punch, also unfassbar.
Noch eine Zahl, die Zahl 7.
Ja, ich würde sagen, das Laufspiel der Philadelphia Eagles war nicht so schlecht.
7 Rushing Touchdowns in diesem Spiel. Alle bekommt ihr gleich auf dem Silbertablett serviert. Zur Beilage gibt's einen 50-Burger. Namen hab ich für dich. Will Shipley.
Premiere ist das Wort, was mir einfällt. Und sehr Teamgeist. Sehr. Vielleicht, wenn ich noch eins nachschießen darf.
Ich würde noch
ihr eins wisst doch, dazu, was ich hinaus will.
Ich würde noch eins dazu packen, nämlich das Wort Impact. 4 Rushes, 77 Yards, ein Touchdown, 88 Kick-Return-Yards. Der erste Return hat dafür gesorgt, dass Saquon gleich im ersten Play den Touchdown macht für 60. Forced Fumble bei 20-12 und so weiter und so weiter. Noch ein Name, den kennt ihr alle, Jalen Hurts.
Ja, unfassbare Leistung.
Ich will ein paar Zahlen aufmachen, Tim, aus den letzten 3 Jahren. 2-mal NFC Champion, 2-mal Pro Bowl, 1-mal All-Pro, 121 Touchdowns insgesamt. Damit ist er zweitbester Quarterback in der NFL. 51 Rushing Touchdowns, die meisten in der NFL. 42 Siege, zweitbester Wert in der NFL. Der erste QB seit 33 Jahren, der es nach einer ersten Super Bowl-Niederlage wieder in den Super Bowl schafft. Leute, lass mal ein bisschen Liebe da für Jalen Hurts. Wir machen das heute auf jeden Fall. Noch 2 Namen, Landon Dickerson und Cam Jurgens.
Ja, jetzt muss ich aber, nachdem du ja und ihr wisst es und die treuen Fans da draußen haben es auch in den letzten Folgen mitbekommen, wie sehr ich immer wieder Jalen Hurts verteidigt habe. Und deswegen lasse ich mir das natürlich nicht nehmen, jetzt nochmal sozusagen da noch ein paar Dinge draufzusetzen. Flo hat das schon wunderbar zusammengefasst, diese unglaublich großartige Leistung von Jalen Hurts. Wenn man es mal zusammenfassen will, da gab es diverse Aussagen dazu und ich wiederhole das einfach auch mal, was ein Experte aus den USA gesagt hat. All he does is winning. Ja, und so sieht's aus. Robert Griffin III., ihr kennt ihn sicherlich alle, viel zu früh seine Karriere beenden müssen, hat bei den Washington Commanders gespielt. Und der sagt ganz klar und explizit, Jalen Hurts proved he's the best quarterback in the NFC. Only stat that matters is wins. Jetzt gucken wir mal an, was der werte Herr da so gewonnen hat. Und ergänzend, nicht wiederholend, was Flo gesagt hat, nur mal ergänzend. Jalen Hurts hat 7 Jahre als Full Starter im College und in der NFL gespielt. In diesen Jahren als Starter hat er National Championship, National Championship, College Football Playoffs, bei den Eagles dann Playoffs, Super Bowl, Playoffs, Super Bowl.
Wahnsinn.
Was ist das denn bitte, ja? Nochmal ein bisschen was draufsatteln. Er hat mittlerweile einen Rekord aufgestellt für die meisten Playoff-Spiele hintereinander ohne eine Interception in der NFL-History. Und die NFL, wie wir alle wissen, gibt's ein paar Jahre. Dann hat er, um auch damals zu sagen, wie special eigentlich dieser Mann ist, die meisten Karriere-Lauf-Touchdowns eines Quarterbacks in der Postseason ist Jalen Hurts jetzt schon in seinem jungen Alter Erster. Jalen Hurts hat in seiner Karriere 9 Rushing Touchdowns. Klar, sind die Tuschpuss dazu, gehören dazu, aber das sind ja auch Touchdowns am Ende des Tages, geben auch 6 Punkte. Hat jetzt 9 Touchdowns Rushing. Steve Young, legendärer Quarterback der San Francisco 49ers, hat 8. Josh Allen hat 7 und Tom Brady hat auch 7. Also das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist komplett absurd. Er war am letzten Wochenende der am höchsten gegradete Player der Conference Championship, des Conference Championship Weekends mit 91,4 bei PFF. Also das ist einfach unglaublich, wirklich unglaublich, was Jalen Hurts da gemacht hat. Und man sagt ja auch, er ist komplett unter dem Radar. Er wird von der National Media entweder in den USA ignoriert oder gebasht. Aber am Ende, ja, ist es dann halt so. Dann ist es halt eher Underdog. Und er, glaube, möchte es ja auch und beweist es ja jedes Wochenende wieder da draußen, Leuten, wie gut er eigentlich ist. Und es soll uns nur recht sein, wenn da draußen alle ihn unterschätzen. Aber das, was er da abliefert, und die Zahlen sind vielleicht nicht immer spektakulär, aber jetzt haben wir euch ein paar Zahlen genannt, die euch, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür geben, was wir da für einen großartigen Franchise-Quarterback in Philadelphia sehen. Und dass wir uns, und das vielleicht auch nur mit kurzem Blick nach vorne, keine Gedanken machen müssen über seine Beinverletzung, weil ich glaube, da hat er gezeigt, dass er dadurch nicht behindert ist.
Oh, da muss ich mal kurz drüber sprechen. Ja, das ist nicht schlecht. Ich wollte noch sagen, die Zigarre nach dem Spiel hat er sich auf jeden Fall verdient. Ihr habt es wahrscheinlich bei Social Media gesehen. Wenn nicht, unbedingt nochmal reingucken. Swagger, der Typ, auf jeden Fall. Noch eine Headline, die ist auch ein bisschen bunter. Zach Bourne hat das süßeste Kind der Welt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war ja, also wenn ihr das nicht gesehen habt, googelt das mal nach Zach Bourne Baby und dann irgendwie Konfetti, das ist so süß mit den Kopfhörern, wie das Baby dann in dem Konfetti-Meer spielt, das war großartig. Aber jetzt, ich habe es natürlich nicht vergessen und wahrscheinlich wartet ihr schon alle sehnsüchtig darauf. Flo hat gerade gesagt, er hätte gerne einen Kommentar zu, ja, ich glaube, du hast Dickerson und Jurgens genannt. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr da draußen das seht, was sind denn das bitte für, und ich vom, meine es positiv, was sind denn das bitte für Kampfschweine? Also, die beiden waren ja, die konnten ja nicht mehr laufen. Da hast du einen Dickerson, der zum ersten Mal seit dem College wieder überhaupt, und das in so einem wichtigen Spiel Center spielt, er geht komplett am Stock, kämpft sich durch, ist verletzt, kann eigentlich nicht mehr. Ihr habt es gesehen, er wird vor der Halbzeit, fragt ihn noch Cam Jurgens, ob er für ihn reingehen soll, der auch verletzt war und gar nicht spielen sollte. Dickerson hat sich bis zur Halbzeit durchgekämpft, ist dann wahrscheinlich irgendwie auf der Schubkarre nach Hause geschoben worden. Dann geht ein rückenverletzter Cam Jurgens da rein, kann auch kaum noch laufen, steht sein Mann. Also diese beiden haben sich da, glaube ich, ein Denkmal gebaut und ganz, ganz viel Liebe für die dicken Jungs in der O-Line.
Landon Dickerson auch noch mit einem Holding, weil er einfach nicht mehr konnte, kurz vor der Halbzeit. Auch da gehen wir gleich Play-by-Play nochmal rein. Der konnte einfach überhaupt nicht mehr. Und was für ein Segen, Tim, dass Cam Jurgens dann active war für dieses Spiel. Ja. Weißt du warum? Also ging es nur darum, dass er an der Sideline stehen darf? In
ja, die Eagles hätten sonst keinen Center mehr gehabt. Also die sind natürlich davon ausgegangen, dass Dickerson schon irgendwie durchkommt, aber für den schlimmstmöglichen Fall der Fälle, mit dem keiner gerechnet hat und der dann leider eingetreten ist, dass sich eben Dickerson verletzt, muss es halt noch eben angeben. Und ich habe wirklich drüber nachgedacht in der Halbzeit, ich hoffe bitte, dass Jurgens nicht so schwer verletzt ist, als dass er vielleicht dann auch nur 2-3 Drives durchhält, weil dann hättest du, ich weiß es wirklich nicht, wer das dann gespielt hätte, man hätte sich einen ausgedacht. Ja, vielleicht, ich weiß, aber im Blocking wird er wahrscheinlich nicht so gut sein. Also das wäre schlimm geworden, weil man stellt sich das ja so einfach vor, aber ihr seht es in der NFL, wenn ihr die NFL schon länger verfolgt, immer wieder. Wenn der Center ausgetauscht wird und ein neuer Center da reinkommt, dann kommen die Snaps teilweise vogelwild, die kommen zu hoch, das ist fast eine Garantie auf einen Fumble. Das wäre, dann hätte das Spiel kippen können, ganz ehrlich.
Wäre mal interessant zu wissen, wie viel Volumen Backup-Center im Training bekommen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also kriegen die Snaps mit den Backups dann oder so?
Ja, ich glaube nicht so viele, weil, sind wir mal ganz ehrlich, der Backup-Center, jetzt zumindest bei den Eagles und das ist bei den meisten Teams ja so, ist ja einer der Guards meistens. Und die Guards, die kriegen ja First-Team-Raps logischerweise auf der Guard-Position. Also ich glaube nicht, dass das übermäßig viel geübt wird. Also ein bisschen bestimmt, aber nicht übermäßig viel.
Und dann die letzte Headline, bevor wir ins Spiel reingehen. Brandon Graham spielt im Super Bowl.
Ja, und das, wir nehmen die Folge heute am Donnerstagabend auf. Wisst ihr vielleicht schon mehr, weil nämlich heute ist ja das erste offizielle Training der Philadelphia Eagles. Kann es sein, dass er heute schon direkt aktiv ist im Training? Das wissen wir Stand jetzt noch nicht. Aber Nick Sirianni hat ja angedeutet, dass es durchaus möglich ist. Und ich glaube, Flo, ich spreche jetzt einfach auch mal für dich. Wir beide sind uns relativ sicher, dass er mindestens mal im Trikot an der Sideline steht, oder?
Das auf jeden Fall. Ich wünsche ihm, dass er ein paar Plays kriegt. Das wäre so cool. Dann natürlich auch erfolgreich am Ende, hoffentlich. Mehr habe ich nicht. Erstmal, hast du noch was? Saquon Barkley hat 118 Yards gemacht in diesem Spiel, braucht im Super Bowl nur noch wie viel? 30, um diesen All-Time Combined Rushing Yards Record aufzustellen?
Und es sind, glaube ich, irgendwie so 240 oder irgendwas um den Dreh, die er braucht, um 3000 Season Rushing Yards zu haben. Also Das ist ja komplett geisteskrank. Also, und das Ding ist ja, man denkt so, naja, komm hier im Super Bowl irgendwie über 200 Yards Rushing. Jetzt bei Saquon Barkley denkt jeder, ja, klar kann er das schaffen. Das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Normalerweise sind irgendwie 100 Yards schon fast unmöglich zu schaffen. Und jetzt sagt man so, ja, 200 Yards traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und gucken wir mal, was so passiert. Also, das ist Wahnsinn. Die letzte Headline, die ich hätte, ist, und da spiele ich den Ball mal zu dir, Flo, unabgesprochen. Ihr habt es ja auch mitbekommen. Ich kannte auch Flos Fragen nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich die ein oder andere ein bisschen ad hoc beantwortet, wo ich am Anfang grübeln musste. Jetzt spiele ich den Ball mal umgekehrt zu Flo rüber. Flo, was sagst du denn zu Nick Sirianni?
Ich habe eine Mail bekommen oder vielmehr eine Nachricht bei Social Media. Da ging es irgendwie darum, dass jemand gefragt hat, na, willst du jetzt immer noch, dass Sirianni gefeuert wird? Berechtigt, da musste ich dann natürlich mit Nein antworten. Ich glaube, ich habe einfach sehr kurz und knapp mit Nö geantwortet. Also natürlich will ich das nicht. Und jetzt hast du natürlich auch wieder Zahlen, die ja auch an die Oberfläche gekommen sind in den letzten Wochen, wie erfolgreich er eben ist als ja noch einigermaßen junger Head Coach. Also natürlich möchte ich das nicht. Mir ging es auch nicht, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, niemals ums Fachliche. Mir ging es immer um die Personality. Und wenn du auf einem Winning Streak bist, hast du keine Personality Issues. Es sei denn, du bist Antonio Brown. Aber mir ging es niemals ums Fachliche. Und da ist Nick Sirianni ein wunderbarer Head Coach, der bitte nicht gefeuert wird.
Ja, und ihr wisst natürlich auch immer, wie Flo das gemeint hat. Wir vertreten natürlich auch manchmal ein bisschen hier in dem Podcast extremere Positionen, als wir sie eigentlich denken, um natürlich auch ein bisschen die Diskussion anzufeuern. Also von daher, alle da draußen, ich glaube, ihr habt es eh nicht gedacht, Flo ist auf keinen Fall ein Sirianni-Hater. Das hat er ja auch gerade nochmal schön erläutert. Aber du hast auch ein schönes Stichwort gebracht, nämlich das Thema Personality. Und da habe ich auch einen sehr, sehr schönen Clip gesehen. Ich weiß nicht, Flo, ob du ihn auch gesehen hast. Als quasi Nick Sirianni auf dem Spielfeld sogar noch gefacetimed hat mit einer Kobe Dean. Und dieses, man sieht ja dieses Leader of Man, wie man ja aktuell immer wieder hört, auch in diesen ganzen Coaching-Diskussionen, der gesucht wird, dieser Leader of Man, der scheint wirklich Nick Sirianni zu sein, das kommt mehr und mehr auch raus. Er hat da eine ganz, ganz tolle Teamchemie, eine Teamkultur implementiert bei den Philadelphia Eagles, und gerade solche Sachen, dann den verletzten Spieler dann nochmal auch dem Feld anzurufen, ihn nicht zu vergessen, aus der Kabine wurde er dann ja auch nochmal gefacetimed. Da sieht man schon, also die Spieler, das waren nicht nur Plattitüden, die während der Saison immer rauskamen, sondern die Spieler folgen ihm wirklich, und bei allen Themen, die er auch vielleicht mal als Person dann falsch gemacht hat, übrigens ja auch in Kansas City, damals seiner Zeit im Tunnel, man sieht, er hat offensichtlich daraus gelernt, zumindest ein bisschen, er ist ein emotionaler Typ, aber das scheint in dieser Truppe sehr, sehr gut anzukommen.
Emotional darf er sein, wir sind es ja auch nach diesem Sieg, und wenn wir schon nach dem Spiel sind auf dem Feld, Stichwort FaceTime, Saquon Barkley hat nicht nur beeindruckend gespielt, er hat auch ein beeindruckendes Interview gegeben nach dem Spiel, da hat er nämlich gesagt, ich habe immer davon geträumt, es in den Super Bowl zu schaffen, aber der Traum war nicht nur dahin zu kommen, der Traum ist, ihn eben auch zu gewinnen. Ja, der Traum lebt weiter, Tim, nach dem Sieg über die Commanders. Ein Spiel, in dem die Washington Commanders einen ewig langen ersten Drive im Lincoln Financial Field zeigen. 18 Plays über 7 Minuten lang. Ein Drive, der, fand ich, direkt super viel gezeigt hat. Ne? Echten Playoff-Football, eine echte Playoff-Crowd im Link, eine gute Defense, und trotzdem bewegen die Commanders den Ball. Super aggressives, offensives Play-Calling. Dan Quinn hat seine Offense, glaube ich, wie oft, dreimal draufgelassen im vierten Versuch? Ich glaube ja, ne? Dreimal. Und die Commanders offenbar überhaupt nicht groß daran interessiert, den Ball zu laufen. Irgendwie alles durch die Luft. Jaden Daniels total souverän, unbeeindruckt. Auch gegen den Blitz übrigens, so wie wir es erwartet haben. Vic Fangio blitzt eh nicht gerne, braucht er auch nicht, finde ich. Zach Ertz ist ein großer Faktor, später auch nochmal bei den Commanders bei seiner Rückkehr. Ein Fast-Pick von Cooper DeJean in diesem Drive. Der Drive endet dann mit einem Field Goal. Zum Glück nur mit einem Field Goal. Denn Quinn ist so aggressiv in diesen ersten Drive gegangen. Warum kicken die am Ende das Field Goal? Muss er da nicht nochmal draufbleiben?
Es hat mich auch überrascht. Es war ja, und das war ja ganz offensichtlich, du hast es ja wunderbar erklärt eben gerade, die Taktik der Washington Commanders, genauso aggressiv zu sein, wie sie auch das in den Spielen davor waren, ja. Gerade dann auch gegen die Detroit Lions, immer wieder auch für den vierten zu gehen. Ihnen war bewusst, dass die Eagles einige Punkte auf das Board packen werden. Dementsprechend war natürlich die übergeordnete Prämisse, wir wollen auf jeden Fall weiter aggressiv bleiben und unseren aggressiven Gameplan verfolgen. In der Tat hat es mich auch überrascht. Man darf nicht vergessen, es war der 4. und 5, also nicht der 4. und Short, sondern der 4. und 5. Du hast aber auch gesagt, sie sind ja eigentlich fast immer durch die Luft zum Erfolg gekommen und gerade durch Zach Ertz, der ein überragendes Spiel gemacht hat, muss man sagen.
Wahnsinn.
Ich hatte ihn eigentlich schon abgeschrieben auf seiner vorherigen Station bei den Cardinals und jetzt sozusagen fällt er in seinen 4. Frühling rein und macht eine sehr, sehr starke Saison bei den Commanders und hat auch wirklich wieder ein super Spiel gemacht. Ich dachte auch, sie gehen dafür. Es hat mich ein bisschen überrascht. Ich kann es mir nur so erklären, dass er sein Glück nicht überstrapazieren wollte, mit den 4. Versuchen gesagt hat, naja, beim 4. und 5, das Laufspiel werden die Eagles wissen, da gehen wir auf keinen Fall für, es wird ein Wurf werden, und hat dann gesagt, okay, die 3 Punkte nehmen wir mal mit. Hätte er gewusst, dass die Eagles über 50 Punkte machen, was er natürlich nicht weiß, dann wäre er sicherlich dafür gegangen, aber vermutlich hat er gesagt, lieber nicht überstrapazieren, die 3 Punkte nehme ich jetzt mal mit, und es hat mich aber auch überrascht.
Ich habe halt gedacht, wenn jeder Drive der Commanders so aussieht, A, was passiert dann mit der Defense der Philadelphia Eagles nach hinten raus? Und B, wann gelingt es dir mal nicht zu scoren offensiv als Philadelphia Eagles? Weil dann wird's echt, echt eng. Ne? Ist aber alles anders gekommen. Die Commanders brauchen 18 Plays, um 3 Punkte aufs Board zu packen. Die Eagles einen guten Return von Will Shipley und einen Play über 60, um 6 Punkte zu scoren. Saquon Barkley mit dem Touchdown. Ich mochte das Playcalling von Kellen Moore total. Die Eagles faken so ein Jet-Sweep, ne, über rechts und Jalen Hurts pitcht den Ball dann zu seinem Running Back, der Platz hat, über die linke Seite. Und wir wissen, Saquon Barkley in Space, das wird einigermaßen gefährlich. So schön das alles war, die Commanders müssen in diesem Play aber auch besser tackeln, das muss man auch sagen. Und das Thema kennen wir und alle Eagles-Fans sehr, sehr gut, vor allem aus der letzten Saison. Trotzdem bemerkenswert, wie fokussiert diese Offense mit Saquon Barkley in dieses Spiel reingeht. Und mein Eindruck ist mittlerweile, dass diese schläfrigeren ersten Viertel, die wir in dieser Saison ja ein paar Mal gesehen haben, Geschichte sind. Würdest du das unterschreiben und woran mag das liegen?
Das unterschreibe ich sofort. Die Eagles haben jetzt ihren Groove gefunden. Sie haben ihr Spielsystem von Woche zu Woche, haben sie ihre Identität klarer rauskristallisiert und es ist einfach, dass sie ein Running-Team sind. Von daher glaube ich einfach, dass sie komplett verinnerlicht haben, was sind ihre Stärken, wie können wir die Stärken gerade in den ersten Drives möglichst auf die Platte bringen. Da ist ein ganz klarer Trend zu erkennen und genau, Flo, da muss ich mich total dran erinnern an das, was wir vor ein paar Monaten mal besprochen haben, als wir vor ein paar Monaten ist es her, am Anfang der Saison gesagt haben oder mittendrin in der Saison, das fühlt sich noch nicht so rund an. Ja, man gewinnt die Spiele, aber irgendwo ist es noch nicht so das Wahre. Haben wir, und du wirst dich erinnern, haben wir gesagt, den besten Football, den spielst du nicht am Anfang, den spielst du nicht in der Mitte der Saison, sondern spielst du quasi am Ende der Saison und dann auch in der Postseason. Und das ist jetzt genau der Fall. Und das siehst du aber auch, da kommen wir später drauf, bei den Kansas City Chiefs. Das sind die großen Teams, die sozusagen ihre Stärken erst zum Ende der Saison heraus entwickeln, vielleicht sich auch noch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Und das war ganz großartig.
Lässt du dir gerade mal in die Karten schauen und verrätst uns, wie du reagiert hast auf diesen ersten Touchdown von Saquon Barkley?
Dann verrate ich muss auch sagen, ja, ich muss sagen, ich bin auf meinem Sofa ausgerastet, ja, weil genau die Angst, und ich war schon auch nervös, das gebe ich zu, ja, die Angst, die ich auch hatte nach dem ersten Drive, nach diesem unendlich langen, genau das, was du sagst, wenn jetzt jeder Drive so lang ist, irgendwann wird die Defense müde und dann machen sie dich platt, die hatte ich auch nicht, war überrascht, also wir wussten, dass das kein Fallops sind, und die Jaden Daniels ein ganz, ganz großartiger Quarterback ist und auch wird, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Respekt und dann, dann läuft er halt einfach mal durch. Du hast gesagt, Tackling war nicht gut. Man hatte ein bisschen Glück, dass auch Robert Wagner, natürlich dafür sorgt, dass ein D-Liner über ihn drüber fällt. Das hat natürlich Saquon Barkley auch geholfen. Aber das war wieder ein großartiger Lauf, wie er dann die Lücke erkennt, quer über das Spielfeld noch rüberzuziehen. Das war toll und das hat Freude gemacht. Und der Extrapunkt war drin.
Yippie! Wird noch ein Thema gleich hier im Brotherly Talk, verspreche ich dir. Keine Folge ohne Diskussion über Jake Elliott in diesem Jahr. Das auf jeden Fall. Also ich habe fast nur gestanden während des Spiels. Ich konnte nicht sitzen. Ich war so aufgeregt. Ich war einfach, also ich musste mich bewegen. Ich war unglaublich nervös, auch ein bisschen sorgenvoll, weil ich dachte, die Commanders, wenn die weiter hier auf dieser Welle surfen, dann wird es echt bitter oder kann es bitter werden. Ich war sehr, sehr nervös. Ich habe kaum gesessen, viel gestanden. Ja, war gut. Zweiter Drive der Commanders und Zach Bourne zeigt uns einmal mehr die Kunst des perfekten Punch-Outs. Cooper DeJean ist am Ballträger nach so einem Shallow-Crosser, ne? Pass auf den Receiver, Zach Bourne kommt rum, hat einen super Winkel, puncht rein, Fumble Washington, Reed Blankenship recovered. Die Eagles bekommen den Ball in der Hälfte der Commanders zurück. Am Ende sind es insgesamt 4 Turnovers für die Commanders. Tim, Defense wins Championships. Schon ein bisschen um der Spruch eigentlich, aber in Sachen Turnover-Battles scheint es ja echt zu stimmen gerade, ne?
Ja, da hast du recht. Also die Stichwort Turnover-Battle, die Eagles, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In dieser Postseason, also in den Playoffs, haben die Eagles 0 Giveaways. Ja, sie haben keinen einzigen Turnover produziert und 8 Takeaways. Also 8-0 das Turnover-Battle über diese 3 Spiele gewonnen. Genau das ist der Schlüssel. Und das wird auch, da verraten wir euch jetzt kein Geheimnis, der Schlüssel sein gegen die Kansas City Chiefs. Absolut. Wenn du es eben hinbekommst, eben nicht den Ball, und das macht ja Jalen Hurts so überragend seit der Bye-Week, eben den Ball nicht mehr in Turnover zum Gegner zu bewegen, dann hast du eine großartige Chance, weil die Teams, die Turnover-Battles verlieren, die werden meistens auch das Spiel verlieren. Und das haben die Eagles ganz, ganz großartig gemacht. Und du hast mit, hattest du gerade Burks oder Bourne gesagt?
Bourne.
Ja, genau. Weil nämlich Kollege Oren Burks, den wollte ich nämlich nochmal kurz auch highlighten, weil das war ja so die große Angst, ne? Na, Kobe Dean verletzt sich, Season-Ending Injury. Also, okay, shit, das ist jetzt auf der Linebacker-Position wahrscheinlich irgendwie die große Schwachstelle Oren Burks. Jetzt habe ich mal, weil ich mich das natürlich auch beschäftigt habe, mal die Statistik rausgesucht von Oren Burks in den Playoffs. Der gute Mann hat 20 Tackles, 11 Stops, 2 Forced Fumbles, 1-6 und in Coverage hat er nur 45 Yards erlaubt. Also das heißt, dieser Mann spielt sich quasi sein Hinterteil gerade ab und wird sicherlich dafür sorgen, dass er auch nächstes Jahr in der NFL einen guten Vertrag kriegen wird. Das war die große Angst und jetzt ist das nicht die Schwachstelle, sondern tatsächlich eine der Stärken. Also Hut ab und vor allen Dingen freut es mich für ihn ganz persönlich, Oren Burks mit einer ganz, 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 ganz starken Offseason. Also nicht Offseason, so weit ist es noch nicht. Die hat er dann im Sommer hoffentlich auch in Cancun, aber jetzt erstmal in einer ganz starken Postseason. So, das war das Wort.
Hungrige Hunde laufen schneller, Tim.
Er scheint sehr hungrig zu sein.
Sehr. Jalen Hurts dann mit Pässen auf AJ Brown nicht gefangen. Da habe ich kurz gedacht, hoffentlich geht das jetzt nicht weiter mit AJ Brown und Jalen Hurts. Dann auf Dallas Goedert, wieder ein gutes Spiel gemacht. Und dann dieser Ball auf Devontae Smith, über den wir sprechen müssen, der links an der Sideline gerade so drin ist mit beiden Füßen. Football ist eben dieses Game of Inches, ne? Und so stark dieser Catch ist und die Awareness vom Receiver, den Ball und den Körper zu kontrollieren und mit beiden Füßen drin zu bleiben. Hier auch nochmal Respekt an Jalen Hurts. Das Ballplacement ist hier einfach so gut, das kannst du nicht besser machen. Den Ball kannst du einfach nicht besser platzieren. Am Ende dieses Drives läuft Saquon Barkley den Ball dann rein. Touchdown Eagles bei einem Inside Zone. Also eigentlich soll es durch die Mitte gehen. Saquon findet die Lücke da aber nicht, weicht nach rechts aus und läuft den Ball in die Endzone. 14-3, auch da sieht die Run-Defense der Commanders nicht so gut aus. Eine der schlechtesten der Liga, das muss man auch sagen, ne? Da kommt mit den Chiefs dann ein anderes Kaliber, eine Top-10-Laufverteidigung nämlich, Tim.
Ja, das wird ein anderes Spiel, aber genau das ist eingetreten, was man gesagt hat. Der Game-Changer in diesem Spiel war dann auch das, was man sich erhofft hat, was er sein wird, nämlich eben das sehr, sehr starke Laufspiel und das sehr schwache, die sehr schwache Laufverteidigung der Commanders. Und das haben einfach mit dieser dominanten O-Line, wir haben sie eben schon gelobt, jetzt loben wir sie nochmal, mit dieser O-Line, die haben dann einfach dominiert und haben die Line der Commanders verprügelt. Anders kann man es nicht sagen. Und davon hat natürlich dann massivst das Run-Game der Eagles profitiert.
Das Spiel ist wirklich voll mit Highlights und mit Situationen, über die wir uns hier im Brotherly Talk wunderbar unterhalten können. Dafür gibt's uns ja. Und wir haben, da die Eagles ja immer noch in den Playoffs sind, wir haben eine echte Legitimation, dass es uns gibt. Das ist doch einfach schön. Ich meine, selbst wenn wir raus wären, hätten wir was zum Unterhalten. Das kennen wir ja aus vergangenen Folgen. Anyways, im nächsten Drive der Commanders hält die Defense nämlich. Es gibt noch fast einen Pick von CJ Gardner-Johnson. Bei drittem und langen war das, glaube ich. Und dann denkst du, richtig gut, Ende erstes Viertel. Du führst mit 11 und bekommst den Ball zurück. Und dann stellt sich das Punt-Team der Commanders hin, kommt mit einem Fake um die Ecke,
Mach und du, ich hab da ganz, also wenn ich da jetzt reinspringe.
Nee, mach.
Das Ding, dass das quasi ein Fake wird, das war für mich so klar wie Kloßbrühe oder wie man das so schön sagt. Also, weil nachdem die so aggressiv sind, also klar, hast du keine hundertprozentige Gewissheit, aber wir wissen, die Commanders gehen fast immer für den vierten Versuch. In einer Situation, wo sie so hoch schon hinten liegen, und du hast es ja gerade gesagt, den Spielstand, war es für mich überaus wahrscheinlich, sicherlich nicht, überaus wahrscheinlich, dass sie dafür gehen. Ich vermute mal, dass natürlich auch die Eagles schon vorgewarnt waren. Ich fand es am Ende dann trotzdem ein bisschen zu einfach. Aber ich fand, das war, also ich habe wirklich damit gerechnet, dass das kommt, weil bei dem Spielstand mit der Aggressivität der Commanders, fand ich, war das, ich will jetzt nicht sagen obvious, aber es war sehr, sehr wahrscheinlich, dass da irgendwas in die Richtung kommt.
Hörst immer, wenn du auf dem Platz stehst, hörst du immer von der Sideline sowas wie watch the ball, ne? Also guckt auf den Ball, was passiert. Aber dann wirst du doch überrascht, obwohl du es eigentlich hättest ahnen können. Die machen tatsächlich mit diesem Fake-Punt einen neuen ersten Versuch, halten so den Drive am Leben, der dann wieder nur mit einem Field-Goal endet. Guter Druck auf Jaden Daniels, Oren Burks, du hast ihn gerade angesprochen, unter anderem mit einem Sack. Und wirklich geil, wie der die Lücke füllt, die Nakobe Dean da mit seiner Verletzung hinterlassen hat. Die Eagles bekommen den Ball zurück und zwei Dinge fallen mir da auf. Erstens, das Knie von Jalen Hurts sieht okay aus. Er muss hier nämlich ein paar Mal rausrollen und den Ball wegwerfen, was er gut gemacht hat in diesem Spiel. Er wird auch gesackt von Frankie Louvu bei einem Blitz. Und zweitens, Kenneth Gainwell ist viel drauf und es gibt ein Bild von der Sideline, bei dem man sieht, dass Saquon Barkley offenbar Probleme mit seiner Wade hat. Hast du eine Einschätzung zum Quarterback-Knie und hast du eine Einschätzung zur Running-Back-Wade?
Ja, Einschätzung, beides nicht tragisch. Also die beiden werden auf jeden Fall spielen, genauso wie ich mir auch. Es gibt noch nicht den offiziellen Injury Report, weil die Eagles ja, wie gesagt, gestern nicht trainiert haben. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Dickerson und Jurgens dabei sind. Das sind dann Dinge, du musst jetzt noch einmal 60 Minuten durchhalten und dann hast du ein halbes Jahr Zeit, wieder zu recovern. Die werden alle legalen Möglichkeiten nutzen, die Jungs wieder fit zu kriegen. Und gerade auch bei, du hast gesagt, bei Hurts und bei Barkley hast du auch im weiteren Spielverlauf gesehen, dass die auf jeden Fall noch in der Lage waren, ihre Leistung zu bringen. Ich hatte auch ein bisschen Bedenken, als wir dann auch Saquon Barkley auf dem Hometrainer gesehen haben, auf dem Fahrrad neben dem Spielfeld, um sich einfach warm zu halten und gar nicht erst in so eine Wadenverhärtung reinzukommen.
Und mit so einer Massagepistole war er doch auch
unterwegs. Ja, genau. Aber also du, ganz ehrlich, die werden beide spielen und die werden beide fit sein.
Ich war nur echt überrascht, wie rund das eigentlich aussah mit Jalen Hurts Knie. Ich hätte wirklich Schlimmeres erwartet. Das sah echt okay aus, wie der sich bewegt hat, wie der gelaufen ist. Ich meine, die hatten ja sogar ein paar Designed Runs und so, ne? Also.
Ja, das haben ja auch viele gesagt. Mittlerweile kannst du Quarterback-Verletzungen nicht mehr ernst nehmen. Wir erinnern uns alle an Mahomes, ne, letztes Jahr, wo ihr dachte, da geht ja gar nichts mehr und der ist ja jetzt auch angeschlagen. Ja, komm. Also ich meine, die, wie gesagt, die nutzen alle legalen Möglichkeiten, die Jungs fit zu machen. Die haben eine andere Medizin als wir, wenn wir hier zum Allgemeinmediziner um die Ecke gehen. Also von daher, die Quarterbacks, da wissen sie schon, was sie tun müssen, damit die zumindest mal während der Saison topfit sind.
So, dann Field Goal Versuch über 54 am Ende dieses Drives und du weißt, und ich habe es versprochen, du weißt, was kommt. Ich werde nicht müde, das anzusprechen. Jake Elliott hat in den Warm-Ups nämlich easy 60-Yard Field Goals getroffen. Im Spiel verschießt er schon wieder und damit bleibt es ein One-Score-Game mit 14-6. Kurze Zeit später verkürzen die Commanders dann sogar auf 12-14, weil Jaden Daniels einen unglaublich guten Ball auf Terry McLaurin wirft. Der läuft ihn rein für den Touchdown. Darius Slay muss da nur hinterherlaufen, kommt nicht ran in der Coverage und macht dann zwar noch das Tackle, aber in die Endzone, meine ich. Washington geht dann für 2 mit einem Pass auf Austin Eckler über die linke Seite. Quinion Mitchell ist sofort da mit dem Tackle. Damit steht es dann 14-12 weiterhin. Und das fühlte sich trotzdem für mich schon so ein bisschen nach, ja, weiß nicht, Momentum-Switch oder zumindest nach so einem, das wird ein echt enges Spiel heute. Im nächsten Drive bewegen die Eagles den Ball nämlich nicht ganz so souverän und gehen bei 4. und 5 dafür mit einem langen Pass auf AJ Brown für 31. Und da war er wieder, dieser AJ Brown, der eben so unglaublich stark ist bei Contested Catches. 1 gegen 1 gegen Marshawn Lattimore, von dem werden wir heute noch mehr hören. Und ich fand so, das braucht diese Eagles Offense so dringend, Tim. Dann auch im Super Bowl, ne? Ganz grundsätzlich, aber eben auch in diesen kritischen Situationen. Lass deinen Star Receiver ein paar Big Plays machen. So nimmst du nämlich so viel Druck von Saquon Barkley und im Laufspiel auch und wirst eben viel variabler in der Offense und viel unberechenbarer für die gegnerische Defense.
Ja, das war ein auch ein sehr, sehr guter Wurf von Jalen Hurts, muss man sagen.
Auch wieder,
wurde
ne?
Auch, ja. Ja, wurde zu Recht auch von Tom Brady sehr gelobt. Fox hat ja das Spiel übertragen im US-Fernsehen. Das ist, dem ist wenig hinzuzufügen. Hast du wie immer messerscharf analysiert. So muss das laufen, klar, weil auch die Chiefs sind nicht blind. Die Chiefs wissen, dass die Eagles ein Running-Team sind. Aber genau das ist halt entscheidend, dass du diese One-on-Ones provozierst, weil sie eben halt die Box zustellen und eben halt nicht irgendwie noch mit zwei Mann irgendwie weder A.J. Brown noch Devonta Smith doppeln können. Also von daher, das ist der Schlüssel, dass auch Jalen Hurts ein gutes Händchen hat jetzt im Super Bowl und dann eben halt diese 1-zu-1-Situation, die du automatisch kriegst, wenn der Gegner eben die Box vollstellt, um halt ein Laufspiel und Saquon Barkley einzudämmen, dann sind das genau die Situationen und wir haben gesehen, Jalen Hurts kann das und das sollte uns allen Hoffnung geben.
Ja, und dann sind wir schon innerhalb des Two-Minute-Warnings in Halbzeit 1 und Jalen Hurts wirft noch einen guten Ball in die Endzone, nämlich auf Tight End Dallas Goedert bei 2. und 8 oder so, ich glaube auf der 12 der Washington Commanders. Goedert will eine Flagge. Ich will eigentlich, dass er den fängt. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich fand auch für eine Flagge, die Schiris haben eine relativ lockere Leine gehabt, was ich gut finde. Auch da kann ich jetzt nur, also ich brauche nicht meine Meinung sagen, wenn es die Meinung des Goats gibt. Tom Brady sagte nur, let them play. Also er hat auch gesagt so, hey, lass die Jungs einfach machen. Ja, dann wird halt mal eine Flagge nicht geschmissen, wenn es grenzwertig ist. Aber das ist ein Championship-Game. Das sollen nicht die Refs entscheiden und haben sie auch nicht in diesem Spiel. Und deswegen ist das okay. Ich hätte sie vielleicht dann auch irgendwie auch gerne gesehen, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Es gab noch die eine oder andere Situation, wo dann Flaggen geflogen sind oder nicht geflogen sind, wo man trefflich drüber diskutieren kann. Ich bin auch der Meinung, das passt schon und am Ende hätte er ihn auch fangen können. Klar bin ich jetzt auch entspannter, weil die Eagles gewonnen haben, aber ganz ehrlich, also das muss man nicht werfen.
Nee, aber ich finde, den muss er fangen. Also mir kommt es fast mehr auf den Catch an, den er da liegen lässt oder den Touchdown, den er liegen lässt. War, glaube ich, ein Mismatch auch, Cornerback in Coverage. Und Dallas Goedert ist einfach 5 Meter größer und muss nur die Hände zusammenkriegen. Der hatte auch ein bisschen Druck, der Ball, ist auch klar. Und vielleicht hat es ihn auch ein bisschen überrascht, dass er so früh kam. Aber den kann man fangen, meiner Meinung nach. Anyways, dann kriegst du eine Flagge für False Start, 5 Yards. Bist dann also bei 3. Versuch und 13. Und das Kuriose an der Flagge ist, Jalen Hurts hat den Fehlstart gemacht. Das siehst du auch nicht so oft, ne? Dass sich ein QB zu früh bewegt. Hat wahrscheinlich irgendwie einfach den Count vergessen oder so und dachte eben, es geht schon beim ersten Hut los oder keine Ahnung. Die nächste Flagge kommt dann gleich im nächsten Play. Hurts aus der Shotgun muss rechts rausrollen, weil die Defense wirklich mit allem kommt, was sie hat. Und Jalen Hurts bekommt den Ball trotzdem los. Schwieriger Ball auf Devonta Smith in die Endzone. Der fängt ihn zwar nicht, bekommt aber die Defensive Pass Interference, heißt die Eagles starten mit einem neuen Ersten auf der 1 und machen dann den Tush-Push rein, ne? Touchdown und dann geht's ab bei Cornerback Marshon Lattimore und ein bisschen auch bei A.J. Brown. Da fliegt ein Helm, nämlich der von Lattimore. Fäuste fliegen nicht, aber es wird schon so ein bisschen unangenehm zwischen den beiden. Und eine Flagge fliegt auch und zwar gegen Marshon Lattimore. Zu Recht oder müssen da beide eine Strafe bekommen? Sag ehrlich.
Ja, ich sag ehrlich, wie das Thema, also dass A.J. Brown da eben halt auch logischerweise ihm so den Helm wegschubst oder in der Richtung Gesicht fasst, das ist unstrittig, das hat jeder gesehen.
Ja.
Was wir aber auch immer wieder sehen in der NFL, es kriegt der Letzte, der schlägt meistens die Flagge, ne? Weil das ist das, was die Schiris sehen. Ich bin komplett bei dir, du hättest auch genau andersrum entscheiden können und keiner hätte sich beschweren dürfen. Aber es ist immer wieder so, dass der Zweite die Flagge kriegt, weil das Erste entweder übersehen wird oder wo die sagen, naja, das normale Herd, das gehört dazu, das der eine mitkriegt. Und erst wenn sozusagen der dann für die richtige Schlägerei sorgt, der wird dann bestraft. Also achtet mal bitte drauf da draußen. Es ist oftmals so in diesem Handgemenge, dass meistens nicht der, der es angefangen hat, bestraft wird, sondern der dann sozusagen drauf eingeht und dann den zweiten Punch setzt. Ich, wie gesagt, um auch da ganz ehrlich zu beantworten, du hättest es genauso gut andersrum geben können und eben halt dann die Flagge gegen A.J. Brown. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Ich würde noch sozusagen kurz ergänzen, oder vielleicht sag nochmal deine Meinung kurz, weil ich hätte nochmal was dazu zu dem Thema hätte, wäre, wenn, was wäre denn passiert, wenn die Flagge davor nicht für Pass Interference gekommen wäre, aber vorher erstmal deine Meinung zu der J.H. Brown Lattimore Geschichte.
Du hast ja alles gesagt, also der Move von A.J. Brown nach der Hälfte einfach loszulassen und die Hände zur Seite zu strecken, war einfach der smartere Move und deswegen kriegt Lattimore die Flagge. So, und dann hast du, bist du im Link, dann hast du die Crowd noch dabei und so, und natürlich wird das auch irgendwie einen Einfluss haben auf die Entscheidung der Refs, so auf 12. Ebene. Ich glaube, man muss beiden die Flagge geben und damit hast du kein Penalty. Aber wegen der Flagge bekommen die Eagles halt die Chance auf eine Two-Point-Conversion von der 1 und das heißt Tush-Push, ne, wird aber nix. Und damit steht es weiter 2012 und ist immer noch
One-Score-Game. Ja, da würde ich mal jetzt kurz reinkrätschen. Genau, ja, das ist nämlich jetzt genau, bevor wir sozusagen jetzt dazu kommen. Du hast völlig recht, One-Score-Game. Aber wir spielen mal ganz kurz hätte, wäre, wenn. Wir haben 14-12. Du bist im dritten Versuch, du spielst das Ding auf dem Monte Smith, hat ihn nicht gefangen. Du hast gesagt, kriegt die Pass-Interference. Nehmen wir mal an, er hätte sie nicht bekommen. Dann hätten die Commanders in einer nicht zu schlechten Position den Ball bekommen. Und die haben den Ball ja gut bewegt. Wir hatten nur 2 Punkte mehr. Das heißt, das war ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt in diesem Spiel, den man leicht vergessen kann, auch bei dem deutlichen Ergebnis. Da war es noch nicht deutlich. Und hätte das nicht funktioniert, wäre diese Flagge nicht gekommen, wäre entsprechend logischerweise Touchdown für die Eagles danach nicht gefallen. Die Commanders hätten den Ball gespielt. Die hätten vielleicht sogar den Drive wieder so lang gezogen, dass die Eagles gar nicht mehr in der ersten Halbzeit in den Ball gekommen wären. Und wären dann mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. So, jetzt ist genau das Gegenteil passiert und die Eagles relativ komfortabel, kommen wir gleich drauf, in die Halbzeit gegangen. Also das war ein absoluter Knackpunkt, da hätte das Spiel kippen können.
Gab es später ja auch nochmal eine Flagge gegen die Commanders, so ein später Hit, out of bounds gegen
Saquon Barkley. Aber ganz ehrlich, das war berechtigt.
Ja, das war auch berechtigt, aber damit schießen sie sich natürlich selbst ins Bein, ne, und machen sich selbst da irgendwie das Spiel kaputt und nehmen sich die Chance, das noch eng und spannend zu halten. Dann lass uns gleich in die Halbzeit gehen, nochmal abschließend zu diesem Drive, der war ganz gut. 12 Plays, 72 Yards und eben dieser 1 Yard Tush-Push, Brotherly Shove, Touchdown, nennt's wie ihr es wollt, Hauptsache der ist drin. Noch ausreichend Zeit auf der Uhr aber für Jaden Daniels und die Offense der Washington Commanders, 1:44 waren's nämlich. Kickoff, McNichols mit dem Return und Third-String-Rookie Running Back Will Shipley forciert den Fumble. Und das hat der so gut gemacht, Tim. Der geht nämlich mit dem Face-Mask auf den Ball. Das lernst du im Football und genau so musst du es machen. Ball kommt raus, die Eagles bekommen den zurück auf der 24 der Commanders. Was für ein Moment. Und Jalen Hurts läuft den Ball bei einem richtig guten, Stichwort Knie, designed QB-Run rein. Da sah das Knie nämlich auch wieder super aus. Der Touchdown kommt nur leider zurück wegen eines Holding-Penalties von Landon Dickerson. Und das ist das Holding, über das ich vorhin gesprochen habe. Der war so durch, ne? Also da ging einfach gar nichts mehr. Der konnte ja nicht mal mehr gehen vor der Halbzeit, ist trotzdem drauf geblieben. So, und dann mit 39 Sekunden auf der Uhr, Touchdown Hurts auf A.J. Brown, 27-12, 15 vor. Und die Commanders kommen trotzdem nochmal in Field-Goal-Range, weil Jaden Daniels gegen den Blitz einfach richtig gut ist. Und da verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum Vic Fangio Oren Burks da blitzt in dem Play. Kick ist drin, 27-15, Halbzeit. Und die Gewissheit, dass die Eagles den Ball im dritten Viertel ja zuerst bekommen. Wie bist du in die Halbzeit gegangen?
Sehr, sehr happy über diese Führung, vor allen Dingen, weil du den Ball kriegst, aber hab genau das, was ich gerade angesprochen habe, im Hinterkopf gehabt. Wäre das nicht passiert, so gehst du jetzt quasi mit 12 Punkten Vorsprung in die Halbzeit, hättest sogar mit 15 Punkten in die Halbzeit gehen können. Da sieht man einfach, wie eng solche Footballspiele auf diesem Niveau sind. Es ist eine kleine Entscheidung, einmal kurz gezogen, eine Flagge. Dadurch ist das Team doch wieder im Spiel, kann den Touchdown machen. Die führen jetzt mit 12. Aber in einem sehr, sehr wahrscheinlichen Szenario, was gerade wegen einem Hauch nicht passiert ist, liegst du eigentlich hinten zur Halbzeit. Also völlig verrückt. Und das zeigt auch nochmal, dass in diesem Super Bowl-Finale alles drin ist, weil es sind wirklich diese Nuancen auf dem Niveau. Das ist mir da wieder aufgefallen. Das war komplett verrückt.
Start der zweiten Halbzeit. Die Eagles haben den Ball, aber die Commanders bekommen genau das, was sie dringend brauchen, den Ball zurück nämlich. Die Offense geht nämlich 3 and out. Ah, das wurde ein bisschen wackelig, puntet also, aber Jordan Davis zeigt sich mal kurz im nächsten Drive der Commanders und sorgt für das nächste 3 and out. bei Washington in dem Fall, kommt nämlich durch und sackt Jaden Daniels. Ey, da habe ich nochmal gedacht, was für ein Mutant der Typ ist. Ey, die Arme im Stehen, die sind echt an den Knöcheln. Der hat so lange Arme. Was für ein Kühlschrank, ey. Wahnsinn. Naja, damit 3rd and 20 zu gehen, das bekommen die Commanders dann auch nicht mehr hin, die Panten also auch. Und das wird von der Offense der Philadelphia Eagles bestraft. Super gute Bälle auf AJ Brown, auf Dallas Goedert und dann dieser QB-Draw war das, glaube ich, von Jalen Hurts, in dem Cam Jurgens, der mittlerweile drin ist, übrigens vorblockt. Jalen Hurts macht den Gritty in der Endzone, die Eagles führen mit 19, 34-15 und da, Tim, habe ich zum ersten Mal gedacht, die Eagles lösen hier das Ticket nach New Orleans. Hast du da auch schon dran geglaubt?
Ich habe kurz drüber nachgedacht, habe mich aber dann zurückerinnert, weil mein Kurzzeitgedächtnis zum Glück doch nicht ganz so schlecht ist. Was
wie
eine Woche
oder
vor, nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber was eine Woche vorher gegen die Los Angeles Rams passiert ist, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, kamen ja schon die ersten Glückwunschschreiben rein, nur um das Ding dann wieder fast am Ende noch aus der Hand zu geben.
Guter Punkt.
Das hat mich sehr vorsichtig werden lassen und ich konnte mich leider wahrscheinlich, weil so war ich noch nicht entspannt, konnte mich leider noch daran erinnern an dieses Spiel und dachte so, ja klar, ist auf jeden Fall eine komfortable Führung, aber wir haben es auf Deutsch gesagt, die Eagles schon die Woche vorher fast verkacken gesehen.
Ja, die Commanders, die geben jedenfalls nicht auf in dieser Situation, scoren nochmal über Jaden Daniels mit so einem Speed-Option-Play, dann Two-Point-Conversion auch drin und dann steht es halt nur noch 34-23, es ging wirklich hin und her jetzt und Washington gelingt es tatsächlich, die Eagles zu halten und wieder einen richtig guten Drive zu starten, allen voran Zach Ertz und dann ein Pass auf Austin Ekeler, der fängt, liegt am Boden, aber ohne Kontakt, steht dann nochmal auf und bam, da ist der nächste Punch-Out und diesmal eben von Oren Burks. Zach Bourne recovered, 3rd Turnover und das war's dann jetzt, oder?
Am Ende ja.
Ja. Ich stand immer noch, also ich hatte mich immer noch nicht hingesetzt, glaube ich, aber dieser Punch-Out war auch so geil, weil du siehst in der Zeitlupe, guckt euch das nochmal an, Ekeler kommt hoch und da ist direkt die Faust, der Arm auf dem Ball. Da hast du keine Chance als Ballträger, den überhaupt irgendwie zu sichern. Überragend gespielt. Und dann sind wir nämlich schon im 4. Quarter. Saquon Barkley nochmal mit einem unglaublichen Run. Unglaublich deshalb, auch das müssen wir nochmal adressieren, weil der Speed von Saquon Barkley einfach so krass ist, auch so spät im Spiel. Ne, wir haben vorhin gesagt, wenn der so ein bisschen Space kriegt, dann ist der weg. Hier auch wieder zu sehen, also kurz vor der Endzone wird er noch getackelt, ne? Und dann haben wir eine Reihe an Tush-Pushs, über die müssen wir auch gleich sprechen. Aber wie er da Speed aufnimmt, schade, dass er ihn nicht reinträgt, das ist schon bemerkenswert. Ja, diese Tush-Pushs, es gab ja eine wiederholte Flugshow von Frankie Louvo, ne, mit der Konsequenz, dass der Ref dann die Commanders und die Fans und uns darauf hinweist, dass die Refs den Eagles den Touchdown geben, sollte Louvo nochmal zu früh springen. Kanntest du diese Regel? Ich kannte sie nicht.
Nein, ich glaube, da draußen kannte sie wahrscheinlich keiner, nur die allergrößten Football-Nerds sicherlich. Und auch, die erklären konnte sie keiner so richtig, auch nicht bei Fox. Es ist logischerweise eine existierende Regel schon sehr, sehr lange. Aber das hat so in der Form wahrscheinlich seit Jahren keiner erlebt. Oder wenn es mal irgendeinem Regular-Season-Spiel passiert, wo dann nicht so viele Leute zugeschaut haben. Und da jetzt Grüße und Props gehen raus an den Focus-Football-Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Wie ihr wisst da draußen, an Jan Weinreich und sein Team. Die haben das nämlich ganz interessant auseinandergenommen. Kann ich euch, wie gesagt, auch den Podcast nur ans Herz legen, wenn ihr mal so ein paar andere Spiele hören möchtet. Und die haben gesagt, diese Regel wurde damals wohl eingeführt, um, sag ich mal, äußere Einflüsse vor allen Dingen an Unsportlichkeiten auszuschließen. Mhm. Was meine ich mit äußeren Einflüssen? Beispielsweise, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Saquon Barkley, ich mach's mal am konkreten Beispiel bei den Eagles, was würde denn passieren, wenn ein Saquon Barkley unbedrängt, wie er das ein paar Mal jetzt diese Saison und auch in der Postseason gemacht hat, unbedrängt Richtung Endzone läuft und da kommt von außen ein Ersatzspieler und tackelt ihn oder ein Zuschauer. Oder was auch immer. Also sprich, ein sicherer Touchdown wird verhindert durch eine klare Unsportlichkeit. Und dann bist du irgendwie, obwohl du freie Bahn hast, wirst du dann irgendwie vielleicht vom 12. Mann irgendwie 30 Yards vor der Endzone getackelt. Ja, und dann, was machst du denn dann? Gibt es dann irgendwie eine Flagge, gibt es dann 5 Yards? Oder dann hast du ja sicher mal verhindert, dass es eben die sicheren 7 Punkte gab. Und diese und scheinbar waren solche Dinge, also diese klaren Unsportlichkeiten, mit denen du einen sicheren Touchdown verhinderst, der Grund, warum seinerzeit ein Werkzeug geschaffen wurde, um den Schiedsrichtern die Chance zu geben, diese krasse Unsportlichkeit eben dadurch, dass sie selber einen Touchdown zusprechen können und die Punkte dann eben auszugleichen. Fand ich ganz, ganz interessant und viele Grüße gehen raus an Focus Football. Fand ich super spannend, die Geschichte.
Der Tush-Push ist dann schließlich drin. Plus Extrapunkt, neuer Spielstand, Eagles 41, Commanders 23. Bei 4. und 12 gehen die Commanders dafür, müssen sie zu diesem Zeitpunkt ja auch. Und Nolan Smith kommt da durch und sackt Jaden Daniels. Und dann hast du den Ball und 10 Minuten auf der Uhr.
Ja, und Nolan Smith, wenn ich da noch mal kurz reinspringen darf, den haben wir heute noch gar nicht so richtig erwähnt. Er hat nämlich tatsächlich damit seinen 4. Sack in den Playoffs und hat damit jetzt schon, ihr wisst alle, der spielt gerade seine 2. NFL-Saison. Mhm. Dieser junge Mann mit seinen 4 Playoff-Sacks hat einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt. Das gab es noch nie in der langen und glorreichen Geschichte der Philadelphia Eagles, dass jemand in den Playoffs 4 Sacks hatte und Nolan Smith hat das jetzt und ein Spiel ist noch zu spielen und mindestens einmal wird er Patrick Mahomes auch noch kriegen.
Ja, und eine Pass-Interference bringt die Eagles dann bis kurz vor die Endzone und Saquon Barkley scored seinen nächsten Touchdown, 48-23. Washington muss jetzt schnell punkten, die gehen immer wieder No-Huddle, also schnell an die Line of Scrimmage und der Drive endet dann mit einem Pick von Quinion Mitchell in der eigenen Endzone, der erst gar nicht so aussah wie ein Pick, oder Tim? Das war so geil, dann steht der auf, hat den Ball in der Hand, ich so, ey, der hat ihn gefangen.
Ja, das war cool und nachdem er jetzt ja seinen ersten schon hatte, jetzt kommen sie halt, jetzt ist er vielleicht auch ein bisschen entspannter und hat nicht mehr diesen Druck, den er sich vielleicht selber gemacht hat, endlich seine erste Interception zu kriegen und das hat mich sehr gefreut und hat nochmal sozusagen das Ganze abgerundet.
Und dann bekommt Will Shipley die Bühne, die er verdient, 2 lange Läufe, der 2. einfach zu lustig, ich habe so laut gelacht, da ist er ja schon durch, ne? Und guckt auf den Screen, glaube ich, während des Laufs. Also guckt so hoch und weiß, oh Mist, ich schaff's halt nicht mehr. Da kommt noch jemand, ja, nicht nur einer. Und dann sichert er so süß den Ball, wird getackelt und das Stadion rastet aus. Und in dem Play siehst du dann aber auch nochmal den riesigen Unterschied eben zum Speed und zum Skillset von Saquon Barkley, ne? Der wäre da halt safe weg gewesen.
Ja, das ist so. Und es war natürlich schade, dass er sozusagen in diesem bedeutenden Spiel nicht da den Touchdown macht, aber der sollte ja vielleicht noch kommen.
Naja, direkt danach, ne? Also 2, 3 Plays später macht er ihn dann den ersten seiner Karriere und ja, was für einen Impact der hatte in diesem Spiel. Das muss man einfach nochmal sagen.
Was für Emotionen an der Sideline. Also da hat man wirklich den Teamgeist gesehen, dass ein Saquon Barkley eine jetzt schon lebende Legende mit den Rekorden, ja, die er aufgestellt hat, dann, das könnte ihm ja theoretisch völlig egal sein, aber er gibt dann quasi so eine Bühne und so eine Freude, so eine ehrliche Freude bei dem Touchdown des Rookies für einen No-Name aus seiner Sicht das war toll und das hat wirklich auch gezeigt nochmal und wir wussten es ja schon vorher, was Saquon Barkley auch für ein toller Teamplayer ist, da ist eine ganz, ganz besondere Truppe dieses Jahr bei den Eagles beisammen und man hat diesen Cultural Change von der katastrophalen letzten Jahr, wir wissen immer noch nicht, was vorgefallen ist, dass man das so hingekriegt hat, das ist ja unfassbar, oder?
Absolut. Und damit ist dann der 50-Burger serviert. 55-23. Und das war's dann. Fly, Eagles, fly zum Super Bowl 59 nach New Orleans, in dem der amtierende Champion wartet.
Die Kansas City Chiefs, die Langlebenden. Ihr erinnert euch noch vor der Saison, da gab's den ewigen Sneed, ja? Der war ja auch bei den Chiefs.
den gibt's ja auch noch, der ewige Sneed.
Ich hab ihn nicht vergessen, Flo.
Geil.
Ja, und der ewige Sneed war bei den ewigen Kansas City Chiefs und ihr habt es ja auch gesehen, ich meine Social Media, gibt es ja Boykott-Ankündigungen, dass man nicht schon wieder die Kansas City Chiefs im Endspiel sehen will und es ist natürlich alles Bullshit, das wird wieder garantiert einen neuen Rekord geben an Zuschauerinnen und Zuschauern des Super Bowls. Ja, es sind schon wieder, kann man sagen, die Kansas City Chiefs, die, und das habt ihr ja alle da draußen auch natürlich verfolgt, immer wieder während der Saison kritisiert wurden, die sind dieses Jahr gar nicht so gut, jetzt ist es soweit, jetzt werden sie früh scheitern. Nee, eben nicht. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, die Chiefs sind ja aus der Regular Season rausgegangen mit einem 15-2 Rekord und wenn man ganz ehrlich ist, ist es eigentlich ein 15-1 Rekord, weil am Schluss das Trash-Game, nenne ich es jetzt einfach mal, gegen Denver haben sie ja mit unserem Freund Carson Wentz abgeschenkt. Das heißt, eigentlich haben die Chiefs von den Spielen, die sie gewinnen wollten, nur eins verloren. Das ist ein ganz, ganz ganz, 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 ganz gutes Team. Und das Überraschende vielleicht an der Stelle, natürlich ist Patrick Mahomes, vielleicht wird er mal der GOAT, noch ist er nicht der GOAT, das ist für mich ganz klar Tom Brady, aber vielleicht wird er der GOAT, er hat ja eine unfassbare Statistik schon auf den Platz gebracht. Obwohl sie diesen besonderen Spieler haben und obwohl sie auch Travis Kelce haben, ist tatsächlich dieses Jahr, und Flo, du hast es auch schon gesagt, ist vor allen Dingen auch die Defense bei denen unglaublich stark und sicherlich einer der Gründe, warum die da so durchmarschiert sind. Sie haben mit Steve Spagnuolo sicherlich wahrscheinlich den besten Defensive Coordinator ever, kann man wahrscheinlich sagen. Sie haben mit Chris Jones den besten D-Liner oder vielleicht sogar auch Defensive-Spieler in der NFL. George Karlaftis ist eine absolute Vollmaschine. Von daher trifft man jetzt eben auf eine ganz, ganz andere Defense, als das eben bei den Washington Commanders der Fall war. Justin Reed ist ein super Safety, auf den muss man sicherlich auch ein Auge haben. Trent McDuffie ist ein super Corner. Also die Defense ist wirklich ein absolutes Prunkstück. Sie haben eine Schwäche, warum auch immer, ist bei Third Downs sind sie relativ anfällig. Wiederum auf der anderen Seite haben sie aber in der Red Zone, wenn sie in der Defensive in der Red Zone sind, lassen sie am acht wenigsten Touchdowns des Gegners zu. Also warum auch immer, ist aber bei Third Down sind sie nicht so stark, aber am Ende passieren auch nicht so viele Punkte daraus, weil sie eben, wie gesagt, Achter sind, dabei zu verhindern, dass der Gegner in der Red Zone dann eben halt auch scored. Ja, und das bringt uns jetzt halt auch so ein bisschen da rein. Ihr merkt schon, wäre auch schlimm, wenn ich es nicht tun würde, ich nehme den Gegner ernst. Also der da draußen immer noch glaubt oder diejenige, dass die Kansas City Chiefs dieses Jahr nicht so toll sind, den Zahn, glaube ich, wenn er nicht schon gezogen war, den habe ich euch jetzt hoffentlich gezogen. Das ist ein unglaublich, unglaublich gutes Team. Patrick Mahomes ist jederzeit in der Lage, dich zu killen. Andy Reid ist auch einer der Goats auf der Coaching-Position. Ja. Das ist ein unfassbar gutes Team. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend. Also, was sind die Stärken? Ja, ganz klar, Patrick Mahomes, er findet immer eine Lösung. Und Flo und ich hatten ja das große Glück, letztes Jahr beim Super Bowl dabei zu sein. Da war es ja eigentlich auch schon vorbei. Man dachte, naja, die 49ers, die fahren das Ding jetzt nach Hause. Ja, Pustekuchen, hat Mahomes mit Travis Kelce nochmal kurz das Ding rumgerissen. Chris Jones, Spagnuolo, das ist schon krass. Wenn es überhaupt Schwächen gibt, dann ist es sicherlich die Left-Tackle-Position. Also die starke D-Line der Eagles wird das hoffentlich ausnutzen. Grüße gehen raus an Nolan Smith, der dann auch seinen 5. und 6. Sack hoffentlich ziehen wird. Das Running Game ist nicht so dominant, wie wir das auch schon mal gesehen haben.
Sah aber nicht schlecht aus, ne? Kareem Hunt,
ja, es war okay. Ja, es war okay. Also das vielleicht mal festgehalten. Richtig krasse Schwächen haben die nicht. Haben aber auch die Eagles nicht. Aber von den Sachen, die sie nicht ganz so gut machen, ist das Running Game. Und auch da muss man sagen, sie haben keinen krassen Elite-Receiver. Da bin ich aber auch ganz vorsichtig, weil natürlich gibt es da Leute, die auch schon bewiesen haben, dass sie Football spielen können. Aber es sind jetzt nicht so die, wie, sage ich jetzt mal, Devonta Smith und AJ Brown da. Von daher, es wird ein unfassbar enges Spiel. Und ich meine, da erzähle ich euch jetzt auch nichts. Am Ende des Tages wird natürlich auch die Turnover-Margin und das Turnover-Battle entscheiden, wer das gewinnt. Aber ja, Flo, jetzt musst du auch nochmal natürlich sagen, wie schätzt du denn das ein? Also ich formuliere es erstmal, wir fliegen mal einfach rein. Und sag jetzt nicht, es gibt keinen. Wer ist aus deiner Sicht der Favorit bei diesem Spiel?
Das kann ich ja objektiv nicht sagen.
Also ich meine, also ich persönlich, dann helfe ich dir mal in Anführungszeichen, ich persönlich sag, die Kansas City Chiefs sind der Favorit. Für mich sind die Chiefs mit diesem Quarterback, mit diesem Headcoach, mit dieser Erfahrung aus 2 gewonnenen Super Bowls hintereinander, die gehen da ganz entspannt rein, sind die für mich alleine nur deswegen der Favorit.
Na pass auf, dann sage ich dir was. Ich will gar nicht so sehr ehrlicherweise in die Vorschau gehen. Ich meine, weißt du, im Super Bowl ist eh alles anders, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass wir uns einig sind, wenn ich sage, die Eagles haben eine richtig gute Chance auf den Super Bowl-Sieg. Nämlich genau dann, wenn sie das abrufen können, was wir jetzt gerade auch herausgestellt haben, was sie gegen die Washington Commanders gezeigt haben. Jalen Hurts, du hast es angesprochen, darf weiterhin keine Fehler machen. Und dann, glaube ich, ist alles drin in diesem Spiel. Und ich glaube einfach, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube einfach, der Hunger auf eine dritte Meisterschaft in Folge, der kann nicht so groß sein, Tim, wie der Hunger auf den Ring nach so einer knappen Niederlage vor 2 Jahren und einer so schlechten Saison letztes Jahr. Ich glaube, da ist der Hunger bei den Eagles größer und deswegen bin ich guter Dinge.
dein Wort in das Football Gottes Ohr. Ich bin natürlich auch guter Dinge und wir wissen ja auch da draußen, die NFL ist geskriptet, ne? Das wissen wir alle. Und klar, was ist der Beweis, dass die Eagles diesen Super Bowl gewinnen werden? Ja, es ist Super Bowl 59 und wir wissen auch da draußen, ihr habt sicherlich gelesen, es ist der Geburtstag. Der Tag des Super Bowls ist der Geburtstag von Saquon Barkley und der Geburtstag von Cooper DeJean. Und Flo, oder ich fange mal andersrum an. Ich habe den Beweis gefunden, dass die NFL gescriptet ist und dass die Eagles definitiv gewinnen werden. Und willst du wissen, warum?
Ja, du hast irgendwas im Super Bowl-Logo entdeckt, das so aussieht wie Eagles-Logo.
Das ist mir zum Beispiel zu sehr an den Haaren herbeigezogen, weil dafür ist mir das Grün zu klein. Das ist Quatsch. Die da draußen, die Leute, die das behaupten, daran liegt's, die kennen das reale Skript nicht. Und das reale Skript ist so: Saquon Barkley hat Geburtstag, Cooper DeJean hat Geburtstag. So weit, so gut, so unspektakulär. Bei 53 Leuten hat immer irgendjemand am Super Bowl Geburtstag.
Ja, aber dann haben die morgens eine Benjamin Blümchen-Torte gegessen, ey, und dann wird's dann. Das geht ja zu Lasten der Geschwindigkeit.
Aber. Jetzt gehen wir mal in die Details rein, jetzt gehen wir mal in die Untiefen der Verschwörungsbox. Die beiden haben Geburtstag, das habe ich schon erwähnt. Ich habe auch schon erwähnt, dass es Super Bowl 59 ist. Mhm. Flo, kennst du dich mit Rückennummern aus? Weißt du, was Saquon Barkley für eine Rückennummer hat?
26.
Weißt du aus dem Kopf, was Cooper DeJean für eine Rückennummer hat? Weißt du, was das addiert gibt? 59.
59.
Oh, Super Bowl 59.
Das ist die Theorie, ja?
Wenn es einen Beweis braucht, dass der ganze Shit gescriptet ist, das ist sie. Ich habe noch ein weiteres Beispiel.
Scoren die dann noch 59 Punkte?
Ja, vielleicht macht aber auch Saquon Barkley auch nur 59 Yards, aber das sind halt 3 Touchdowns.
Vielleicht.
You never know, ihr seht schon, wir sind tief in den Verschwörungstheorien drin und ich packe noch mal eine drauf. Super Bowl 39 verloren die Philadelphia Eagles mit 3 Punkten gegen die Patriots. Super Bowl 52 haben die Eagles dann die Patriots geschlagen. Super Bowl 57 verlieren die Philadelphia Eagles mit 3 Punkten gegen die Kansas City Chiefs. Super Bowl 59, ja, was wird jetzt wohl passieren, nachdem sie mit 3 Punkten das letzte Mal verloren haben, ähnlich wie bei den Patriots? Ihr seht es schon da draußen, wir haben das Skript durchschaut und ich glaube, wir können dem ganzen Spielchen offensichtlich und vor allen Dingen auch optimistisch entgegentreten.
Komm, dann machen wir zu. Sehr schön, Tim. Dann sagen wir jetzt erstmal.
Einmal, bevor wir zumachen, müssen wir noch mal ein bisschen ernst werden, auch wenn es uns schwerfällt. Ihr merkt schon, Flo und ich sind noch euphorisiert. Die Glückshormone sprudeln geradezu aus uns heraus. Aber wir haben natürlich noch eine ganz wichtige Analyse, Flo. Das ist auch der, ihr wisst ja draußen, wir sprechen uns ja bewusst jetzt nicht im Detail ab, um auch eine schöne Diskussion zu haben. Aber ein Thema, Flo, was wir erwähnt haben, ist die Unterschiede der Starting Defense, ne? Vom letzten Super Bowl gegen die Chiefs und von dem, was dieses Jahr rumläuft. Vielleicht fängst du an und ich ergänze gerne.
Nee, ich habe nur heute gelesen, dass die Defense ein viel größeres Skillset hat in diesem Super Bowl als im Super Bowl 57. Das liegt unter anderem daran, dass die Spieler physisch einfach fitter sind, weil wesentlich jünger. So viel kann ich sagen.
Ja, genau so ist es auch. Ihr erinnert euch alle, da waren Spieler dabei. Fletcher Cox, nicht mehr ganz so jung. Linval Joseph hat gespielt. Dann hat gespielt, wo haben wir ihn? Hier auf meiner Liste. Also, wir können es ja nochmal durchgehen. Wer ist überhaupt noch da? So rum fange ich mal vielleicht mal an. Es ist nur noch Josh Sweat da und CJ Gardner-Johnson. Der Rest ist komplett neu. Wie gesagt, mit Cox und mit Joseph waren da auch schon ein paar ältere Herrschaften dabei. Bradbury war dabei, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, leider dann diese wichtige Flagge kassiert hat. Hm. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, gerade mit den jungen Wilden, nenne ich sie mal, mit Jalen Carter, mit Jordan Davis, mit Nolan Smith, mit Quinion Mitchell, mit Cooper DeJean. Das sind ganz, ganz junge Spieler und du hast völlig recht, das ist auch dementsprechend natürlich eine andere Physis, die nochmal da drin ist und dementsprechend sollte man alleine schon deswegen die Spiele nicht mehr miteinander vergleichen, weil da jetzt auf der Defense ein ganz, ganz anderes Kaliber der Philadelphia Eagles zurollt auf Patrick Mahomes und ihn hoffentlich auch wird containen können, damit er nämlich nicht so wild rumscrambelt, wie er das immer so gerne tut. Ein weiteres Thema wollte ich auch noch erwähnen, um mal so ein bisschen auch da euch abzuholen. Ihr habt es aber wahrscheinlich schon gesehen. Die Eagles wurden nämlich als das Heimteam benannt im Super Bowl. Das heißt, die Eagles haben auch das Recht, ihr Jersey zu bestimmen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil natürlich sie eben auch bisher in den Playoffs immer in Midnight Green gespielt haben und immer gewonnen haben. Auch das, wir wissen ja alle, professionelle Sportler sind sehr abergläubig. Das heißt, du darfst auch dein Heimtrikot jetzt in diesem Spiel tragen und das freut uns natürlich sehr. Ja, und dann bleibt uns eigentlich vielleicht nur noch abschließend ein Thema zu erwähnen, was natürlich ein bisschen nervig ist. Wir haben es auch letzte Woche schon angesprochen, nämlich diese Coaching-Interviews. Vielleicht wisst ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, schon etwas mehr über die Zukunft von Kellen Moore, dem Offensive Coordinator der Eagles. Es deutet ja vieles darauf hin, dass auch erneut nach dieser Saison sich die Philadelphia Eagles wieder umschauen werden dürfen nach einem neuen OC, weil Kellen Moore, so scheint es und so wird es quasi von den Häusern gezwitschert, der neue Head Coach wird der New Orleans Saints und dann vielleicht nach dem gewonnenen Super Bowl direkt einfach in NOLA, wie ja die Einwohner der Hauptstadt Louisianas sagen, direkt wird bleiben können. Es ist dann einfach so, ich glaube, das darf man ihm auch nicht übel nehmen, es gibt nur 32 Head Coach Positionen in der NFL. Na klar sind die Saints jetzt nicht das attraktivste Team aktuell, aber wenn du die Chance kriegst und wer weiß, wie oft du sie kriegst, dann denke ich, ist es sehr nachvollziehbar, sollte er sie ergreifen, aber natürlich weiß er genauso gut, deswegen macht euch keine Gedanken, ist er jetzt abgelenkt, du kriegst vielleicht als Coach in deinem Leben nur einmal die Chance, den Super Bowl zu gewinnen, also von daher könnt ihr euch mal ganz sicher sein, der Kollege wird sich nicht ablenken lassen durch diese Interviews.
Und ich finde, das ist der entscheidende Satz, den du sagst, also da hast du einen Super Bowl vor der Brust und den kriegst du nicht so oft in deinem Leben mit den New Orleans Saints in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch eher nicht, deswegen all eyes und voller Fokus auf diesen Super Bowl. So, dann sagen wir jetzt erstmal danke, dass ihr wieder mit dabei wart heute. Wir hoffen, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen in dieser Folge und freut euch mindestens genauso sehr wie wir auf diesen Super Bowl 59 dann in New Orleans zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. Wir melden uns rechtzeitig wieder.
Bitte? Ja, und gibt es denn einen Podcast nächste Woche, Flo?
Nee, wollte ich gerade sagen. Wir melden uns ja auf jeden Fall rechtzeitig wieder, aber nicht nächste Woche. Warum denn nicht?
Ja, Flo muss leider arbeiten. Glück für Flo ist, dass er arbeiten muss in New Orleans. Also von daher werdet ihr sicherlich auch auf der Content-Seite, auf den entsprechenden Medien einiges von Flo zu sehen bekommen.
RTL da freuen gönnt, wir uns drauf. RTL gönnt.
Genau, und wir wissen es ja auch alle, wenn ihr ihm nicht folgt, folgt ihm auf jeden Fall. Flo postet tollen Content, zeigt gerne seinen Bizeps, wie er harte Footbälle fängt. Aber das muss natürlich auch sein. Flo kann sich das erlauben und da freuen wir uns auch immer über diesen Content. Er lacht schon, das könnt ihr gerade nicht sehen. Ihm ist das ein bisschen peinlich, ist ein bisschen rot geworden, aber das muss er gar nicht. Ja, genau, Flo ist in arbeitstechnischen New Orleans und ich habe das große Glück, nicht arbeiten zu müssen. Ich habe mir nämlich eine Woche Urlaub genommen. Und der Urlaub wird ebenfalls in New Orleans stattfinden, da freue ich mich extrem drüber, mein Lieblingsteam, die Philadelphia Eagles, auch im Super Bowl anfeuern zu dürfen. Und wir werden mal schauen, wie sehr wir eingebunden sind und ob wir es zeitlich auch vielleicht sogar gemeinsam hinkriegen. Wie gesagt, Flo muss arbeiten, hat keinen Urlaub. Vielleicht auch ein Insta-Live zu machen, also folgt uns, wenn ihr es nicht tut, auf Insta, wenn wir dann vielleicht live gehen aus New Orleans. Wir werden sicherlich dort auch viele Fotos posten in so unserer Story, was so in New Orleans passiert, damit ihr hautnah dran seid und das Gefühl habt, als wärt ihr selber im Caesars Dome.
Und wenn ihr auch da seid und euch auch eine Woche Urlaub gönnt, schreibt uns.
Auf jeden Fall. Mal, und dann damit trinken wir mal auf der Bourbon Street einen kleinen Whisky oder ein Bierchen zusammen.
Oder irgendwas anderes. Können wir uns ja noch überlegen. Was das
ein
so
isotonisches Kaltgetränk.
Sowas. Sagt auf jeden Fall gerne weiter, dass es uns gibt. Schreibt uns. Lasst gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Da freuen wir uns immer ganz, ganz doll drüber. Viel Spaß bei den Pro Bowl Games jetzt am Wochenende. Da atmen wir nochmal durch und dann gilt's am 9. Februar im Caesars Superdome. Bis dann. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.